Videospielgeschichten.
Moin Boris, wie geht's?
Aloha André, ja bestens, und bei dir so?
Ich kann mich nicht beklagen. Sehr gut Boris, vielen Dank. Wir wollen heute sprechen über Tom und Jerry.
Ja, in der Tat, aber anders als die meisten vielleicht jetzt vermuten würden.
Ja, genau, wir reden nämlich nicht über die Zeichentrickserien, die die meisten vielleicht auch von euch noch kennen, sondern wir reden über eine Videospielkonsole, bei der Tom und Jerry auch eine Rolle spielt. Genau, denn wir reden heute über das Atari Jaguar-System. Ich habe vor kurzem erfahren, dass du ein Buch darüber geschrieben hast, ein E-Book, und muss gestehen, dass ich persönlich gar nicht so viel weiß über diese Konsole. Mir ist der Name bekannt, ich kann mich auch an diesen Schriftzug Jaguar erinnern, dieses knallige Rot, und kann auch einordnen, dass es ein Alien-Spiel gab. Ich glaube, Alien vs. Predator war, glaube ich, der Titel damals, der da eine Rolle spielte. Viel mehr weiß ich aber auch nicht. Kannst du die Konsole mal irgendwie zeitlich für mich einordnen?
Ja, also erschienen ist das Ding in den USA Ende 1993 zum Weihnachtsgeschäft. Und in Europa kam es dann zum Weihnachtsgeschäft 1994 an, also mit knappem Jahr Zeitverzögerung.
Okay, also kurz vor der PlayStation 1.
Kurz, ja.
Oder sagen die kam mal, 95, ne?
Und also sagen wir mal so anderthalb Jahre vorher. Und okay. Es war noch die Zeit von Super Nintendo und Mega Drive hier in Europa. Und das 32X war gerade rausgekommen. Virtual Boy war auf dem Markt. Und der Saturn und PlayStation waren angekündigt, zumindest 94. Und man wusste, okay, da kommt was. Und das ging dann ja alles Schlag auf Schlag. 95 und Anfang 96 war die Sache eigentlich im Prinzip schon durch. Und die Next-Gen-Konsolen waren auf dem Markt.
Alles klar. Das heißt, die Konsole kam dann nach dem Atari 7800, richtig?
Richtig. Wobei man könnte sogar noch sagen, nach dem 7800 hat Atari ja noch das Atari XEGS auf den Markt gebracht. Und dann streng genommen, was die Heimkonsolen angeht, ist dann der Jaguar der Nachfolger des XEGS, was ein bisschen absurd ist, weil das ja eine 8-Bit-Konsole war. Und dann ist man direkt komplett, hat ein paar Generationen übersprungen und ist dann direkt mit dem Jaguar 93 da in die Vollen gegangen.
Alles klar. Wie bist du auf die Idee gekommen, gerade über diese Konsole ein Buch zu schreiben?
Sehr gute Frage. Tja, also, wie ist das passiert? Zunächst mal hatte ich zu dem Atari Jaguar nicht wirklich einen Bezug. Also ich kannte das aus meiner Jugend nicht. Der kam nicht vor. Mir war der zumindest nicht geläufig. Ich habe den wirklich gar nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich damals. So richtig erfahren oder mich ein bisschen damit beschäftigt zum Beispiel, habe ich dann eigentlich nur, als ich die Episode vom Angry Video Game Nerd James Rolfe dazu gesehen hatte, wo er das System behandelt, ich glaube im Zweiteiler, und ja, natürlich nicht begeistert ist davon. Ne? Genau. Und es war dann 2020 das erste Pandemiejahr und es ging auf Weihnachten zu und wir waren ja alle ein bisschen abgerockt und fertig in der Zeit. Und der ein oder andere, und dazu gehörte ich, wollte sich irgendwie was Gutes tun zu Weihnachten in dem Jahr, um sich zu belohnen.
Cool.
Dafür, dass man durchgehalten hat bis dahin. Warum auch immer, egal. So war es jedenfalls. Ja. Und da fiel mir eben diese Konsole wieder ein. Und ich dachte mir, ach komm, dann guckst du mal, ob du die irgendwie günstig kriegst. Und ich bekam sie, habe mir die dann selber geschossen auf eBay mit dem Spiel Iron Soldier.
Okay.
Und habe dann erstmal damit ein bisschen gedaddelt, ein paar Wochen, und dachte mir dann, ah, jetzt guckst du mal, was es mit der Geschichte so auf sich hat. Ne? So tick ich. Ja? Mich interessiert dann immer auch, was ist denn da drumherum so passiert? Was hat das für eine History, das Ding? Suchte danach und fand schnell raus, okay, es gibt widersprüchliche Angaben zur Geschichte der Konsole im Netz. Es gibt wirklich nicht viel Einheitliches. Der deutsche Wikipedia-Eintrag war unterirdisch zu dem Zeitpunkt. Der englische war schon ein bisschen ausgefeilter, aber es gab nicht so schrecklich viele Quellen. Und da dachte ich mir, Mensch, ist vielleicht interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Ne? Nachdem ich ja über Commodore-Geschichte ein bisschen recherchiert hatte und dazu geschrieben hatte, dachte ich mir, das ist vielleicht absurd genug und vor allem noch nicht ausgetreten genug als Thema, weil sich nicht wirklich jemand eingehend damit beschäftigt hat, dass es das vielleicht wert sein könnte. Und so kam der Impuls zustande, sich damit zu befassen.
Weißt du noch, wie teuer die war, die Konsole bei eBay, als du sie gekauft hast?
Ja, so um die 180 Euro mit einem Pad, mit einem Pro-Pad, muss man sagen.
Okay.
Also 6-Button-Pad quasi mit Schultertasten und dem Spiel Iron Soldier. Ja.
Alles klar. Das heißt, du hast von Anfang an schon die Idee gehabt, sozusagen das Thema wirklich auch für dich aufzuarbeiten. Also du hast das Interesse gehabt, sozusagen mehr hinter die Kulissen zu schauen. Du wolltest das jetzt nicht irgendwie nur zum Spielen haben, sondern das war ein ganzheitlicher Ansatz quasi, ne?
könnte man sagen. Ich war nicht von Anfang an darauf gefasst oder hatte das auf dem Schirm, dass daraus ein Buch entstehen sollte. Aber zumindest wollte ich mich mal eingehend damit beschäftigen, die Maschine mal hier haben und auch wirklich bespielen und einen konkreten Eindruck haben und mehr wissen, als immer nur zu lesen, ach, das Joypad ist irgendwie ganz komisch, das ist eigentlich ganz, ganz furchtbar und damit kann man nicht arbeiten und es gibt nur Schrottspiele dafür. Ich wollte es einfach genau wissen, ne, und hands-on wissen.
Kannst du dich noch erinnern, als du das zum ersten Mal eingeschaltet hast, das Gerät, und was hast du gefühlt?
Ja, in dem Fall war es ein bisschen so, ich hatte harte früh 90er DOS-Vibes, weil Iron Soldier ist ein 3D-Mac-Spiel, so ein bisschen MacWarrior-mäßig.
Okay. Ja.
Und Polygone, 3D natürlich, und aber sehr grobschächtig, was das angeht. Also kaum Texture-Mapping drin. Und das sieht dann eben auch so aus, wie man, weiß ich nicht, ein PC-Spiel mit 3D-Grafik so um 93 erwartet hätte vielleicht noch. Und das hat mich daran erinnert, weil dazu hatte ich einen Bezug. Wie gesagt, zur Konsole selber und deren Spielen überhaupt keinen Bezug. Aber zu DOS-Games und frühen 3D-Polygon-Games, da hatte ich einen Bezug. Und das hat mich dann auf eine interessante Art irgendwie erreicht und direkt abgeholt. Und Iron Soldier ist auch kein schlechtes Spiel. Also von daher habe ich vielleicht nicht die schlechteste Wahl getroffen. Für mich persönlich zumindest, um damit anzufangen.
Okay. Ich habe ja in dein Buch schon mal reingeguckt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es noch nicht ganz durchgearbeitet. Und es hat über 500 Seiten, habe ich gesehen. Und 500 Seiten, das ist ja schon ein kleines Werk. Also du wolltest ein Buch darüber schreiben. Ist ein E-Book, müssen wir nochmal kurz dazu
genau,
sagen.
Genau, ja.
Ne? Kann man auch printen lassen, aber es ist ein E-Book. Und die Quellen dazu packen wir auch in die Shownotes. Dann kann man draufklicken, sich das anschauen. Und wie hast denn du das Buch angefangen? Also wie bist du da reingekommen in den Stoff? Hast du das so wirklich klassisch geplottet, das Buch? Oder hast du einfach nur losgeschrieben?
Es hat sich ein bisschen gefunden. Also zum einen habe ich mir gedacht, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, da kann man ein bisschen was machen, habe ich mir gedacht, okay, du musst aber unbedingt mit Menschen sprechen, die mit der Konsole zu tun hatten, die daran gearbeitet haben. Sonst wirst du nicht sehr weit kommen. Ja. Nur aus Sekundärliteratur das zu speisen, ist in dem Fall wirklich zu oberflächlich gewesen.
Mhm.
Und deswegen habe ich den ehemaligen Chefentwickler angeschrieben auf LinkedIn und den ehemaligen Marketingmanager in den USA. Angeschrieben und ich dachte mir, okay, wenn mir entweder einer von beiden oder sogar beide auf meine Anfrage antworten würden, dass sie mir dann ein paar Fragen beantworten dazu und das geht über einen Satz Antwort hinaus und sie sind auch bereit, da zitiert zu werden, dann ist es wert, dass ich da noch tiefer einsteige und auch andere ehemalige Entwickler anschreibe und gucken, überhaupt wen ich den noch da reinkriege ins Boot, wen man befragen kann. Und so kam es. Beide haben mir geantwortet, beide waren bereit und beide haben mehr als einen Satz geliefert. Ja, und dann ging es los, ab ins Rabbit Hole.
Okay, also beide Entwickler haben dir geantwortet?
Beide haben mir tatsächlich geantwortet, ja.
Wow, okay. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Keineswegs.
Okay. Das heißt, das war ein Impuls für dich, dann auch zu sagen, okay, also wenn das schon passiert, dann mache ich jetzt wirklich weiter.
Genau, dann mache ich weiter, weil es ist ja so, dass das ja natürlich auch kein kommerzieller Erfolg war, die Konsole. Es hat ja einen Grund, warum das hierzulande kaum jemand kennt und in den USA auch sehr wenige dazu einen Bezug haben. Es ist halt gefloppt und wenige Leute reden gerne übers Scheitern auch. Ne?
Ja, das ist richtig.
Ja. Und so gesehen, auch wenn das ja natürlich ein Produkt wurde und es ist verkauft worden und so weiter, ist es ja trotzdem für den Hardware-Designer John Matheson ja ein Scheitern gewesen in gewisser Weise, weil es gefloppt ist. Es hat die Erwartungen nicht erfüllt, die er oder auch die Atari da reingesetzt haben.
Ne? Mhm.
Und von daher war ich skeptisch tatsächlich, ob die mir überhaupt antworten würden. Nicht nur, weil ich so ein crazy German bin, der die irgendwas fragt, sondern auch, weil das Projekt an sich ja vielleicht nicht unbedingt die besten Erinnerungen weckt. Aber es war gar nicht so. Es war bei beiden gar nicht so.
Wow, das ist ja fantastisch. Also aus erster Hand Informationen zu bekommen. Ich habe auch noch mal geschaut. Ich bin ja so ein Sinclair-Kind, wie du noch weißt, vielleicht aus anderen Folgen. Die Menschen haben bei einer Firma gearbeitet, Flair Technology, glaube ich, waren ehemalige Sinclair Research Mitarbeiter und haben halt so ein Flair-Projekt gegründet. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eigentlich ursprünglich eine Tech-Demo oder die wollten eine Technology-Demo auf Hardware-Basis bauen und haben dann an dem Panther-Projekt gearbeitet und dann im zweiten Schritt an einem Jaguar-Projekt. Ne? Oder beziehungsweise Atari hat dann quasi die weiterentwickeln lassen oder bezahlt? Wie war das? Weißt du das zufällig?
Also es ist ein bisschen eine wirre Geschichte. Jaguar und Panther, die Entwicklung an den beiden Konsolen lief parallel. Und jetzt muss man dazu sagen, der Panther war sozusagen eigentlich als Vorgänger gedachtes Jaguar. Der sollte zuerst fertig werden, auch nicht nur eine 16-Bit, sondern eine 32-Bit-Konsole werden. Zuerst auf den Markt kommen und dann nach kurzer Zeit, nach ein paar Jahren, nachgefolgt werden vom Jaguar, ne? Der dann sozusagen so eine One-Two-Punch-Geschichte von Atari, da den Markt zu erobern, So war die ursprüngliche Idee. Genau, die Entwickler Brennan und Matheson waren beide für diese Konsolen verantwortlich. Und Brennan hat sich irgendwann verabschiedet. Matheson ist beim Jaguar geblieben. Und die Entwicklung des Panther hat sich ein bisschen verzögert, weil man da auf Schwierigkeiten gestoßen ist. Und dann hat Atari irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, okay, das können wir jetzt irgendwann nicht mehr verantworten. Wenn wir das wirklich so durchziehen, dann liegen zwischen der Veröffentlichung der beiden Konsolen vielleicht 6 Monate oder ein Jahr.
Ah, okay.
Und das bringt's nicht. Also ziehen wir das Jaguar-Projekt vor, wenn es irgendwie geht, und stampfen das Panther-Projekt ein. Und so kam es dann. Und deswegen hat sich der Jaguar durchgesetzt und der Panther ist letztlich nur eine Fußnote.
Okay, alles klar. Also Panther ist nie wirklich zu irgendeiner Form von Serienreife gekommen.
Serienreife nicht, nein. Es gibt vor Serienmodell ist vielleicht auch zu viel gesagt, man könnte sagen Prototypen, Boards, die aber wahrscheinlich nicht richtig funktionieren. Also so wie ich es verstanden habe, und es hatte auch Jeff Minter, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, als er gefragt worden ist. Und Leonard Tramiel hat es mir auch bestätigt, es gab keine finale Boardrevision, die die wirklich 100% funktioniert hätte. Es gab eben technische Probleme und aufgrund derer hat man dann irgendwann gesagt, okay, jetzt Reißleine ziehen und dann eben beim anderen Projekt dafür Vollgas.
Okay, spannend, spannend. Wir wollen jetzt gar nicht zu tief eintauchen, weil wir in deinem Buch, glaube ich, ganz viele Fakten finden. Ich werde das noch weiterlesen, das liest sich sehr, sehr spannend. Ich habe mir die Eckdaten angeguckt von der Konsole und mich gefragt, natürlich auch gefragt, warum sie denn letzten Endes nicht erfolgreich war. Weil sie vom Design her, vom Motorola-Prozessor und auch von den Chips, da sind wir bei Tom und Jerry wieder. Ich glaube, Tom war der Grafikchip, Jerry der Soundchip, kann es sein? Warum ist die Konsole gefloppt? Kann man das in einem Satz sagen?
Atari.
Atari böse, ist böse.
Also
okay.
Es ist nicht so einfach zu beantworten, aber es hat natürlich viele Facetten.
Ja.
Zum einen muss man wissen, Atari war 1993 und eigentlich auch schon 1992 in Dire Straits, wie man so schön sagen würde. Also okay. Die hatten finanzielle Nöte. Ja.
Ja.
Es ging arg bergab. Man hatte sich im Heimcomputergeschäft ein bisschen verlaufen mit der ST-Reihe, die nicht mehr wirklich weiterentwickelt werden konnte und zugleich natürlich an Attraktivität im Markt verlor. Also es wurde nicht mehr so verkauft. Ja. PCs gewannen zunehmend. Das war das gleiche Problem, mit dem auch Commodore zu tun hatte, mit dem Amiga. So, das war das eine. Man hatte nicht wirklich ein PC-Geschäft, man hatte nur den ST. Und in Europa zum Beispiel hat der Heimcomputermarkt für Atari auch den Großteil der Umsätze ausgemacht. Ja. Mhm. So, da ist also wirklich viel Geld weggebrochen. Man hat sich gleichzeitig in Amerika verspekuliert mit einem Händlernetzwerk, das man aufgekauft hat. Das ist auch ganz böse in die Hose gegangen. Da sind auch hunderte Millionen Dollar verbrannt worden letztlich. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Atari hatte kein gutes Standing bei den Spieleentwicklern. Und zwar vor allem speziell bei den japanischen Spieleentwicklern. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der auch für die folgenden Spiele, die dann als die Konsole rauskam, relevant ist, weil es gab eben nicht ohne Grund einfach keinen Street Fighter und es gab eben viele japanische Titel, die auf Sega und Nintendo gelaufen sind und die Seller waren, gab es auf dem Jaguar nicht. Obwohl die performancemäßig natürlich besser ausgesehen hätten auf dem Jaguar, da steckte natürlich feinere Technik drum.
Das ist traurig.
Da hätte was gehen können, ja. Aber wie gesagt, es gab keine guten Beziehungen, auch nicht zu vielen amerikanischen Studios. Atari hat wirklich verbrannte Erde hinterlassen, was vieles angeht. Hat auch mit den Händlern sich vieles verscherzt in Amerika. Ja.
Okay.
Also es gibt viele Ebenen, die dafür sprechen, dass man da wirklich eine Schlacht den Berg hinauf führte, die man nicht unbedingt gewinnen konnte. Ja. Trotzdem ist die Konsole auch verkaufsmäßig nochmal hinter den konservativen Erwartungen krass zurückgeblieben. Ja.
Ja, wenn man die Zahlen sieht, das ist schon irgendwie traurig.
Es ist wirklich traurig, man kann es gar nicht anders sagen. Es ist schon wirklich dramatisch.
Die Hardfacts sind nicht schlecht, ne? Aber ja. Irgendwas ist passiert und du hast es ja schon beschrieben eben, das dazu geführt hat, dass es halt kein Erfolg wurde.
Ja.
Ja, das ist schade. Dennoch würde ich gern wissen, welche Spiele zum Beispiel würdest du empfehlen für jemanden, der die Konsole gern sammeln würde? Denn es gibt, glaube ich, insgesamt so ungefähr 100 Stück oder knapp um die 100 Spiele.
Wenn man Homebrews mitzählt, ja, dann kommt man schon hin, vielleicht sogar drüber. Aber im Lebenszyklus der Konsole offiziell zwischen 93 und 96, wo es dann hieß, okay, jetzt stampfen wir das ein, waren es vielleicht so knapp 50 Titel, die erschienen sind.
Ah, okay, doch,
sehr,
doch so wenig.
Sehr, ja. Sehr überschaubar alles, ja.
Okay, dann, das ist ja ein schönes Sammlerobjekt dann eigentlich.
Ne? Ja, da kriegt man schnell eine geschlossene Sammlung zusammen, wobei manche Titel mittlerweile absurd teuer sind, ja, je nachdem, was man sucht. Das ist schon verrückt mittlerweile.
Hast du einen Lieblingstitel?
Ich mag sehr gerne Doom ist eine schöne Umsetzung auf der Konsole.
Oh, cool.
Ja, wird ein bisschen belächelnd auch Silent Doom genannt, weil es ohne Musik auskommen muss.
Okay.
Die Musikroutine ist sozusagen ausgeschaltet, läuft aber unglaublich flüssig. Mhm. Es fehlt auch, glaube ich, ein Level und es fehlen ein paar Gegner. Also es ist, wenn man vom PC kommt, nicht 1:1, natürlich, aber profitiert enorm davon, dass John Carmack das selber umgesetzt hat auf dem Jaguar.
Oh, cool.
Damals. Ja, der war sehr begeistert von der Hardware anfangs.
Okay.
Und war sogar so begeistert, dass er als Test Wolfenstein 3D noch umgesetzt hat, an einem Wochenende mehr oder weniger, plus dann ein bisschen Feintuning, obwohl das nicht vorgesehen war und vereinbart war mit Atari. Aber Atari hat gesagt, ja gut, das nehmen wir dann gleich auch noch mit, sehr gerne, warum nicht? Und es sind auch beides wirklich hervorragende Titel. Und Wolfenstein 3D ist vielleicht die beste Umsetzung auf irgendeiner Konsole, einschließlich PC. Also das ist wirklich, wirklich gut.
Cool.
Genau. Iron Soldier habe ich eingangs schon erwähnt. Mhm. Da kann man den zweiten Teil sehr empfehlen. Der hat Mark Rosocher dann noch ein bisschen mehr rausgeholt, was das Thema Texture Mapping angeht.
Mhm.
Ja, sehr, sehr fein. Und vielleicht einer der eindrucksvollsten Titel, die ich mir immer wieder vornehme, intensiver zu spielen, als ich es getan habe, aber bis jetzt noch nicht wirklich gemacht habe, ist Skyhammer. Skyhammer ist so ein dystopisches Cyberpunk-Szenario, so ein bisschen wie Descent von DOS, kann man sich das vorstellen.
Ja, okay.
Nur halt in einer Stadt, ja.
Ah.
Wo du dann so Cyberpunk-mäßig durch Neon-Reklame, da fliegst du durch mit deinem Raumschiff und musst eben Missionen erfüllen. Das ist schon, ich würde sagen, das Beste, was der Jaguar grafisch zu bieten hat. Mehr geht kaum.
Okay, cool. Das ist interessant. Das würde ich mir gerade mal angucken wollen.
Mhm.
Spannend. Dann war das jetzt die letzte Konsole von Atari, richtig? Die jemals produziert wurde.
Das war von Sunnyvale Atari, so wie wir es kannten, was gestartet ist mit dem Atari 2600, die letzte Konsole. Denn danach, 1996, hieß es dann, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, Leute wurden entlassen. Es ging auch sehr schnell. Innerhalb von wenigen Wochen, im Januar 96, war dann klar, das geht so nicht mehr, Schluss jetzt.
Mhm.
Und das ging so weit, dass Atari und die Tramills vor allem dann auch gesagt haben, das macht jetzt für uns gar keinen Sinn mehr, weil wir haben jetzt nichts mehr, auf das wir zurückfallen können. Mhm. Heimcomputergeschäft hatte man sich ja komplett davon verabschiedet. Man hatte wirklich alles auf den Jaguar und dessen Erfolg ausgerichtet. Und als das floppte, dann hieß es dann, ja gut, dann schließen wir jetzt hier ab. Die Tramills haben dann in einem Reverse-Merger sich mit JTS, glaube ich, war es, Storage, also Festplattenhersteller, sozusagen eingekauft. Und dann ist Atari darin aufgegangen. Die hatten dann ein paar Jahre noch diese Jaguar Abteilung weitergeführt. Das klingt jetzt sehr hochtrabend. Es war nur noch ein Mann in einem Büro,
okay,
der für die Lizenzierung von Spielen zuständig war und das sozusagen den Support geleistet hat für die wenigen Menschen, die sich noch dafür interessiert haben.
Okay.
Und das war's. Ja.
Da kam das Jaguar CD kam noch irgendwann.
Ne? Das Jaguar CD kam 95 noch auf den Markt, ja. Mhm. Sehr spät. Witzigerweise so um denselben Dreh wie Windows 95 auch erschienen ist, damit man das zeitlich vielleicht mal mit irgendwas einordnen kann, was einen Impact hatte.
Okay.
Denn das Jaguar CD hatte den nicht. Und da kamen auch kaum noch Spiele für raus. Und das war, also zu dem Zeitpunkt hat sich die Konsole in den USA vielleicht 150.000 Mal verkauft. Mhm. Dann bringst du ein Add-on raus für so eine Nutzerbasis. Und wir haben ja schon beim Sega Mega Drive oder Sega Genesis, wie es in den USA hieß, gesehen, dass das Sega CD hat sich ja immerhin 2 Millionen Mal, glaube ich, was verkauft und galt schon als Flop.
Ja, ja. Okay.
Und das war beim Jaguar CD noch exponentiell krasser natürlich. Also das hat sich in keinster Weise gelohnt. Und ob es sinnvoll war, das überhaupt rauszubringen und da Geld reinzustecken, kann man sich fragen. Ne?
Okay, okay. Ja, und dann waren ja auch PlayStation am Start und Sega Saturn und N64 und dann war der Deckel zu, ne?
Dann war ganz schnell das Licht aus, ja.
Dann war, glaube ich, das alles vorbei und vor allen Dingen Nintendo hat dann halt auch dominiert.
Ja, das ist
und
so.
Und PlayStation natürlich und ja, interessant. Aber ich habe noch gelesen, es gab auch noch ein Jaguar 2, oder? Oder es gab eine Planung für ein Jaguar 2?
Es gab tatsächlich eine Planung für ein Jaguar 2, ja.
Okay, und der ist aber auch dann natürlich logischerweise nicht weit gekommen, oder?
Der ist nicht weit gekommen. Das ist dann eigentlich im Anfangsstadien, glaube ich, mehr oder weniger untergegangen. Man hatte noch die Überlegung, ob man die Architektur des Jaguar, die ja besteht aus relativ wenigen Chips, ehrlicherweise. Also hardwaremäßig ist das relativ clean aufgebaut. Du hast den 68000er, du hast die beiden Custom-Chips, beides RISC-Prozessoren.
Ja.
Und dann drumherum noch ein bisschen RAM und das war's. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen Logik, gar nicht so viel. Und man hatte dann noch sich daran gemacht, das eigentlich zusammenzufassen auf möglichst einen Chip idealerweise, ja. Vielleicht noch den 68000er, aber dann wirklich noch ein anderer Chip. Und das hätte natürlich auch die Kosten enorm gesenkt.
Mhm.
Und dann auf der Basis vielleicht einen Jaguar 2 machen, der darüber hinaus eben noch da mehr bietet. Und die Entwicklungsarbeit, die da dann unterging, ist in das Nuon geflossen. Das ist eine noch obskurere Hardware, von der man wahrscheinlich kaum gehört hat. Das war etwas, das dann mit der PlayStation 2, ich will nicht sagen konkurriert hat, aber das haben Samsung zum Beispiel und ich glaube auch Toshiba in DVD-Player eingebaut.
Okay.
Und da gab es dann noch weniger Spiele dafür. Aber dann hattest du Möglichkeit, eben einen DVD-Spieler zu haben, der auch Spiele abspielen konnte. Eine tolle Idee. Aber dann kam halt Sony mit der PlayStation und hat gesagt, hier, wir haben einen DVD-Player und das ist aber eigentlich eine Spielekonsole. Ja, und dann war das auch gegessen.
War auch gegessen, ja. Okay, interessant. Ja, cool. Spannend.
Voll. Also die Geschichte ist wirklich spannend. Es ist ein wilder Ritt. Es ist ein Hoch und Tief und es ist eine dramatische Geschichte, weil daran ist Atari dann am Ende zerbrochen.
Ja.
Und das bisschen Traurige ist, dass die Konsole, die auch noch ein paar Hardware-Bugs hat, zu allem Übel, die Entwicklung von Spielen auch erschwert hat, was bestimmte Sachen angeht.
Mhm.
Also das kam viel zusammen. Dass Atari da am Ende dann daran eingegangen ist, kann man sagen. Wobei, das stimmt ja so nicht. Sie hatten ja noch Geld in der Hinterhand und man hat sich ja dann ins Festplattengeschäft verabschiedet. Aber Spielekonsolen oder heimcomputermäßig, das war's dann. Ja.
Das macht den Jaguar natürlich auch sehr besonders. Ne? Das Röhren des Jaguars ist das letzte Aufbäumen von Atari.
In der Tat.
Und auch der Abschied sozusagen von Atari als Hardwarehersteller. Danach wurde irgendwann Atari auch von, ich glaube, Hasbro acquired. Ne?
Richtig, ja.
Und ist dann nur noch als Third-Party-Developer in Erscheinung getreten, als Marke sozusagen noch ein bisschen weiter, hat es ein bisschen weiter gelebt und ja, ist dann aber, die goldenen Zeiten waren dann definitiv vorbei. Das war es dann eigentlich schon. Ich habe jetzt nochmal überlegt, also das Buch haben wir eingangs schon erwähnt, Clipped Claws von dir, 500 Seiten. Das ist echt eine Menge Material. Was ist der rote Faden des Buches? Was finden wir in dem Buch denn?
Also natürlich die Geschichte des Atari Jaguar von Anfang bis Ende. So, und das ist jetzt natürlich sehr nichtssagend. Es ist chronologisch aufgebaut und es gibt darin eine Menge Zitate von Menschen, die entwickelt haben auf Softwareseite und auf Hardwareseite mit dem Atari Jaguar. Insgesamt so um die 50 Zeitzeugen, die ich befragen konnte.
Wow.
Ja. Und das auf jeden Fall, und das liefert, glaube ich, eine ganz gute Perspektive auf auch die Zeit, in der das Gerät entstanden ist. Also es wird auch ein bisschen kontextualisiert im Sinne von, welche Spiele sind herausgekommen, als die Konsole rauskam. Welche Gedanken hat sich vor allem John Matheson gemacht, was die Hardware angeht? Was sollten die Spiele leisten können? Und da muss ich überlegen, die Entwicklung zu ungefähr 1990 angefangen mit dem Jaguar. Und 3 Jahre später war er auf dem Markt. Und da muss man überlegen, was für eine Ausgangslage hatte man 1990 in die Zukunft gerichtet? Also in nicht nur 3, 4, 5 Jahren, wie würden Spiele aussehen? Ja? Und da musste Matheson einfach Entscheidungen treffen und sagen, ja, heute ist es so, ich glaube, in 3 Jahren wird das und das wichtig sein und entsprechend muss ich die Architektur aufbauen und so weiter. Und insgesamt, glaube ich, kann man in dem Buch ganz gut rauslesen, dass es eine aussichtsreiche Konsole war, wie du ja selber schon gesagt hast, waren ja viele Anlagen da. Und wir neigen dazu heutzutage, wenn wir darauf blicken, wir wissen das Ergebnis ja schon. Wir wissen, okay, die Titanic ist ja gesunken.
Ja.
So, also was ist überhaupt der Punkt, an den Anfang zu gehen, zu gucken? Aber das Spannende ist ja, welche Überlegungen haben die gemacht und wie hoffnungsvoll waren die tatsächlich auch? Also nicht nur die Ingenieure, sondern auch die Softwareentwickler. Wie hoffnungsvoll war auch jemand, zum Beispiel wie John Carmack, der Doom umgesetzt hat für die Konsole am Anfang.
Mhm.
Warum haben die alle gedacht, das fliegt? Ja klar fliegt es. Ich gucke mir die Hardware-Liste an und weiß, wow, das ist mega, sowas hat noch keiner gemacht. Das kann fliegen, das wird gut. Und dass es dann eben trotzdem gescheitert ist. Ich meine, die haben das ja alles nicht angefangen, weil sie gesagt haben, wir hauen jetzt mal richtig in die Kacke. Ja, das setzen wir so voll in Sand. Sondern die haben ja wirklich versucht, was Einzigartiges zu schaffen, neue Wege zu gehen. Und das ist eben auf dramatische Weise und aus vielen Gründen gescheitert. Und dieses Drama, hoffe ich zumindest, ist ganz gut nachzuvollziehen in dem Buch, sodass es eben eine kleine Achterbahnfahrt ist, der von Hoffnung zu niedergeschlagen zu, okay, jetzt müssen wir den Stecker endgültig ziehen und dann ist auch ganz schnell vorbei. Aber es ist eben nicht von vornherein klar gewesen, dass es so enden würde. Ja. Und das habe ich versucht, bestmöglich abzubilden.
Oh, das klingt spannend. Also das ist dann ja wirklich Computergeschichte und die ganzen Hintergründe, das Zeitgeschehen und 50 Zeitzeugen hast du befragt.
Um den Dreh, ja.
Wow, okay. Und wow, toll. Ich kann das nur jemand ans Herz legen. Ich werde auch noch weiterlesen, wie gesagt, Clipped Claws. Und es ist kostenlos erschienen, richtig?
Korrekt, ja.
Wow, okay. Also, liebe Leute, ich finde den Link in den Shownotes. lest rein, gebt Feedback und habt Freude damit und erfreut euch an den Geschichten über den Jaguar, der bis heute rührt, denn in der Homebrew-Szene wird immer noch dafür entwickelt, was wunderbar ist. Und das ist auch bei anderen Konsolen der Fall und hier eben auch. Und es ist faszinierend zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die sich dafür begeistern können und dass man die Spiele noch kaufen kann oder?
Tatsächlich, ja, kann man noch kaufen. Es gibt kleine Publisher, also eigentlich genau ein Indie-Publisher, Songbird Productions
in den USA. Okay.
Ja, genau, die verlegen noch oder bringen noch Jaguar-Spiele auf Modul heraus und manche auch auf CD.
Wahnsinn.
Verrückt.
Super. Tolle Geschichte. Vielen Dank, Boris,
dass
du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne, danke auch für die Zeit.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.